habe einen Spruch aufgesagt, habe eine Hand gehoben, habe gemacht, dass du dich drehst.
Ich bin die weichste Person, die du je gern gewesen wärst.
Ich habe einen Fluch ausgesprochen, dir meinen Segen gegeben, die Spuren auf meinem Körper beseitigt.
Ich bin ein Flickern.
Ich habe geschwiegen.
Ich bin euch sofort aufgefallen.
Ich habe mich für diese Nacht verwandelt.
Ich bin, wenn ich will, ein Japsen in deinem Satz. Schau mich an.
Habe ein letztes Mal hochgesehen.
Schau mich ruhig an.
Als ich das Wasser schloss.
Rare animal
ich habe
geniuses.
Es nicht zum Gehen verwendet, aber zum
Ausatmen.
Hat es nicht mehr gereicht. Ausatmen.
Mein Name ist Josephine Bergholz.
Mein Name ist Hannah Spolzabok. Ihr hört Stoff aus Luft.
Stoff aus Luft ist ein Magazin für gesprochene Literatur. Was sind Texte abseits der Schriftlichkeit? Wie sind sie gebaut? Wie hält man sie fest? Und was spricht?
Das ist unsere neue Staffel. Folge 1, live auf dem Droste-Festival, I Put a Spell on You. Mit Simone Goldschmidt-Lechner, Tia Morgan, Logan February, Norvin Tarail, Mira Mann und Eileen Chelik.
Simone Goldschmidt-Lechner.
Wie sagt Schwester mit den langen Beinen? Ich habe sie zum Gehen verwendet, aber zum Weglaufen hat es nicht mehr gereicht. Sie und schwarz ihre Träume und schwarz das Wasser, wo sie ein- und dann versinken und anhaltend flüstern andere, die Sache sei zu anstrengend, zu viel, zu sehr. Wir müssen am Rande der entzauberten Welt die Wälder absuchen. Dort finden sich ihre Fußspuren im schwarzen Schnee, ihre lieben Umrisse. Wie sagt Schwester mit den langen Beinen? Ich kann sie nicht länger spüren. Erst kribbelten sie, dann konnte ich nicht mehr auftreten. Lag wohl unter den Knospen, den kleinen Köpfen der Blumenfelder. Sea of Poppies, Sea of Poppies. Wie sagt Schwester mit den langen Beinen? Ich kann nicht mehr verlieren. I leave the sea of poppies behind me, manhood, she who massacres. I pray to thee, split open these flowers.
Dass du da bist. Geht gleich los bei dir, ja?
Das ist Bea.
Geht's dir gut, Schatz?
Früher Sexarbeiterin, jetzt Bordellchefin.
Du bist gehalten und gesehen werden.
Nee, auf keinen Fall. Ich doch nicht.
Das ist Robin.
Hey, Sam.
Na, willst du auch dein Horoskop haben?
Und die ist meine beste Freundin Coco.
Fisch, es wird Zeit, dass du vollkommen ehrlich zu dir bist. Wenn du den Mut findest, auf deine innere Stimme zu hören, wirst du dir selbst näher kommen.
Sam,
und
Patrick ist da.
Ich lese dir später vor.
Nee, danke. Das klingt mir viel zu anstrengend. Hey, ich bin Sam.
Wir sind hier zu Gast beim Center for Literature im Haus Rüschhaus, an dem Ort, an dem Annette von Droste-Hülshoff während ihrer Jugendjahre weilte, wie es hier unten an einer Büste steht. Von dem Fenster ist es grün, die Sonne scheint, die Frösche quaken und wir sitzen hier mit Kopfhörern auf den Ohren und freuen uns auf unser Gespräch mit Tia Morgan. Tia ist Künstlerin und Autorin. Sie leitete in den letzten 10 Jahren Workshops zu sexueller Bildung und politischer Erwachsenenbildung, kuratiert Veranstaltungen und entwickelt audiovisuelle Formate, Illustrationen und Text. Außerdem ist sie Co-Regisseurin und Produzentin der Hörspielserie Desire, die vergangenes Jahr beim WDR erschienen ist und aus der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben. Hi Tia, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Hallo.
Genau, du hast diese 6-teilige Hörspielserie, für alle, die sie noch nicht gehört haben, geschrieben und produziert, die aktuell auch für den Deutschen Podcastpreis nominiert ist. Kann man dafür abstimmen?
Ja, das kann man.
Man kann dafür abstimmen online. Magst du vielleicht zum Anfang ein bisschen zu dem Hörspiel erzählen und auch zu dem ganzen Produktionsprozess? Du hast es ja bei weitem nicht nur den Text geschrieben, sondern sehr, sehr viel gemacht. Erzähl doch mal.
Ja, gerne. Also los ging es ja eigentlich mit der Ausstellung, an der ich gearbeitet habe vor der Hörspielserie Existing and Longing. Und bei der Ausstellung oder für die Ausstellung habe ich mit über 30 SexarbeiterInnen Interviews geführt, Gespräche geführt, hatte viele Begegnungen. Und daraus entstand eine Polaroid-Serie und eine Soundinstallation. Und diese Gespräche gingen teilweise bis zu 4 Stunden, zwischen 2 und 4 Stunden. Und ich hatte einfach unglaublich viel Material und habe währenddessen schon begonnen, eben Geschichten zu schreiben und die Geschichten zu fiktionalisieren. Und bei der Ausstellung war auch schon für mich ein Grund, warum ich die Ausstellung gemacht habe, war, dass ich eben beobachtet habe, dass in der Debatte um Sexarbeit SexarbeiterInnen selbst sehr selten zu Wort kommen und die Debatte immer in 2 Extremen verläuft. Also die eine Seite, die sagt, Sexarbeit muss verboten werden, Sexarbeit ist per se Gewalt oder bezahlte Vergewaltigung, und die andere Seite, die sagt, Sexarbeit ist Empowerment, Sexarbeit ist Befreiung, und alle Töne dazwischen werden sehr selten gehört. Und gleichzeitig können viele SexarbeiterInnen auch nicht offen über ihre Erfahrungen sprechen, aufgrund des Stigmas. Und deswegen habe ich auch bei der Ausstellung eben anonymisiert gearbeitet und hatte dann aber das Gefühl, ich möchte gerne noch einen Schritt weitergehen und die Geschichten fiktionalisieren, weil ich einerseits sehr gerne schreibe und andererseits, weil ich das Gefühl habe, dass Fiktion nochmal auf einer anderen Ebene so eine Verbindung ermöglicht. Und es ging mir jetzt gar nicht darum, irgendwie so eine politische Debatte aufzumachen, sondern es ging mir wirklich darum, Geschichten zu erzählen, mit denen man sich, wo man mitfühlen kann, wo man sich auch identifizieren kann, ganz egal, ob man selbst Sexarbeit macht. Und das war eigentlich so die ganze Vorgeschichte. Und genau, aus dieser Ausstellung habe ich dann eben das Skript geschrieben für die Serie, habe dann ein Stipendium bekommen und darüber Kontakt zum WDR. Und als ich damit begonnen habe, habe ich ehrlich gesagt gedacht, ich mache das independent, ich stelle das auf Soundcloud. Und dann wurde das immer größer. Und genau, so kam es dann dazu, dass es dann diese Serie im WDR gab.
Und was ist Desire für ein Hörspiel? So, worum geht's da? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man es noch nicht, also nur hört, das ist ein Hörspiel über queere Sexarbeit? Mhm.
Genau. Also die Serie spielt in einem Bordell, in einem fiktiven Bordell in Berlin. Das basiert aber auf Bordellen, die es tatsächlich gibt. Und es geht um 3 Hauptfiguren sozusagen, die dort arbeiten. Das sind Sam, Robin und Lilly. Und immer jede Folge ist aus einer Perspektive erzählt. Also es gibt 2 Folgen aus jeder Perspektive. Und die 3 sind befreundet, sind KollegInnen. Und alle 3 sind queer, weil auch schon in meiner Ausstellung der Schwerpunkt für mich auf queere SexarbeiterInnen lag. Da können wir auch später nochmal drüber sprechen, warum das so war. Und und das Hörspiel nimmt über diese 3 Figuren ZuhörerInnen, die vielleicht selbst noch keinen Kontakt hatten zu Sexarbeit, aber auch SexarbeiterInnen, alle HörerInnen mit ins Bordell. Und es findet ganz viel statt, auch in inneren Monologen, also in den Gedanken der ProtagonistInnen.
Ja, und ich meine, das ist einerseits eben diese Multiperspektivität so innerhalb der Serie. Und aber du hast ja auch mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten zusammengearbeitet. Ne? Du hast ganz viele Leute eigentlich so mit reingeholt. Ich kann mir vorstellen, also wenn man eigentlich so in so eine Struktur vom so öffentlich-rechtlich, dass die ja eigentlich auch eigene Leute irgendwie und so haben, aber magst du dazu so ein bisschen erzählen?
Ja, also als ich kontaktiert wurde von einer Redakteurin vom WDR, war ich ehrlich gesagt am Anfang sehr skeptisch, ob ich das machen möchte, weil ich so ein bisschen Angst hatte bei dem Thema, dass mir das aus der Hand genommen wird, weil einfach die politischen Debatten in Deutschland auch aktuell sehr, sehr verhärtet sind. Und dann haben wir sehr viele Gespräche geführt und das war auch eine sehr tolle Redaktion. Die sind sehr auf mich eingegangen und haben dann gesagt, wenn du möchtest, kannst du selbst produzieren extern und dann hast du eben alle Entscheidungen. Das heißt, ich konnte selbst casten, ich konnte selbst entscheiden, mit wem ich Regie führe. Ich habe Co-Regie geführt mit Tara Afsa und habe eben auch beim Casting darauf geachtet, dass alle SchauspielerInnen, also ich glaube von 17 SchauspielerInnen waren 14 oder 15 SchauspielerInnen, die sich offen als queer positionieren, viele SchauspielerInnen auch mit eigener Sexarbeitsgeschichte. Und auch, es gab mehrere Menschen, die mit mir auch am Skript dann gearbeitet haben, aus unterschiedlichen Perspektiven, zum Beispiel aus einer Transperspektive, aus migrantischen Perspektiven. Genau, und ja, es waren, glaube ich, so insgesamt um die 30 Leute, die wir dann am Ende im Team waren. Ja.
Krass, also und ich finde auch, ja, eigentlich so ein bisschen das Medium, also es ist so Hörspiel, weil du hast ja also es ist ausgegangen von so einer Soundinstallation und einer, eigentlich einer Fotoausstellung. Mhm. Ne? Und es ist dann übergegangen in diese Audioserie, die aber begleitet wird von einem Soundtrack, der auch extra dafür gemacht wird. Mhm. Also so, und dann ich war bei der Release-Veranstaltung auch dabei, mhm, bei der dann, es gab Tanz, es gab Musik, und es gab eben auch Gedichte, die dann als Reaktion auf die Songs, die zur Serie geschrieben wurden, irgendwie geschrieben wurden. Und ich dachte so, wow, das ist diese Verschränkung, dieses, das alles sich gegenseitig bedingt, das ist irgendwie total, das ist schon so ein Programm von dir auch, habe ich dann gedacht, oder?
Ja, also dieser Abend, dieser Release-Abend war auch wirklich wunderschön, weil das wie so ein Abschluss war, weil sehr viele Menschen, die schon bei der Ausstellung dabei waren, also mit denen ich gesprochen habe während der Ausstellung, waren dann auch zum Beispiel bei der Release-Veranstaltung, weil viele von denen auch selbst Kunst machen, schreiben. Und da habe ich die eben gefragt, ob sie dabei sein möchten, und haben Gedichte gelesen. Oder auch das Cover zum Beispiel zum Hörspiel ist eine Collage, die ich gemacht habe aus Fotos, die ich für die Ausstellung gemacht habe. Also es greift schon alles sehr ineinander. Und es sind auch zwei SchauspielerInnen im Hörspiel, die Teil der Ausstellung waren. Und ja, genau.
Ich habe auch noch gedacht, ich fand das spannend, dass du dann das Medium Hörspiel zum Weitererzählen und Funktionalisieren gewählt hast. Und du hast eben ja auch, es gibt drei ProtagonistInnen, die jeweils alle aus einem Ich sprechen. Und wie war das auch war das bewusst gewählt auch als Medium, um diese Ambivalenzen und irgendwie diese sehr vielen Geschichten zu erzählen?
Ja, also ich finde Hörspiel ein unglaublich spannendes Medium und bin total inspiriert. Wir hatten auch ein Gespräch und ich habe euch erzählt von Caitlin Prest. Das ist eine US-amerikanische queer-feministische Hörspielmacherin und sie hat mich unglaublich inspiriert in ihrer Kunst. Und in Deutschland wiederum habe ich ehrlich gesagt sehr wenig Hörspiel gehört, weil es hier so eine sehr andere Form von Hörspiel machen gibt. Und ich finde, dass Hörspiel einfach diese unglaubliche Intimität schafft. Man hört es ja oft mit Kopfhörern und es ist wirklich so, also ich finde auch, wenn man das hört, man hat das Gefühl, die Figuren sprechen zu einem, oder man hat das Gefühl, man kann so in die Gedanken wirklich eintauchen. Und das andere war, dass ich es auch bei Sexarbeit spannend fand, ohne die visuelle Ebene zu arbeiten, weil wir ja extrem viele Bilder in unserem Kopf haben, wenn das Thema Sexarbeit genannt wird, und sehr viele auch stigmatisierende Bilder in unseren Köpfen haben. Und ich fand es total spannend, mal nur über die Stimme und über den Sound zu versuchen, so eine Atmosphäre zu schaffen.
Voll, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist auch, ja. Der Raum bleibt auch, er bleibt halt auch mysteriös. Also es ist schon, es bleibt schon auch so eine verschlossene Tür, aber du bist so voll drin.
Ja.
Bist in die Gedanken, bist du dabei, aber das
ja, ist ganz geil. Ja, für mich ist der Raum lustigerweise gar nicht mysteriös, weil die ganzen Sounds haben wir auch selbst gemacht und die ganzen Sounds des Bordells haben wir zum Beispiel in meiner Wohnung aufgenommen. Das heißt, wann immer ich irgendeine Tür höre, höre ich meine Wohnung. Aber ja, das hat wirklich eine Magie.
Logan, February.
Rare animal geniuses. Speech, a saint's eye service, slow hands, breaths to keep time, slow plural ambition. I hear art must be beautiful, and artist must mirror. I grow translucent hair, a savage manner. It comes up slowly. If a face is scratched, if a law is broken, its yolk leaks out to nourish. I had to be in that place to feel myself as a body. In that community center in Chicago with the chic diasporic queers. Among those other bodies. Slow defense. Self-defense. Crystal. The Filipina instructor. She wore orange. Said easeful. Combat is rhythmic. More than the chases. After desire. After fatal dances with must. We lay on mats. Weighted down with hip bones. Shoulder blades. I thought of swimming. I can't swim. Never learned. Blue FOMO. Blue repression. A current idea of Eros. A chronic pain. Crystal numbered the moves. Clatter. Bruceless grip. Beauty of the word decapitate and of eye contact, even before those sticks, those pretend knives. We crouched with tension, we spread eagled, slow obedience, inspiration. One exhale took up the room. I loved indefinitely.
Hörst du? Hörst du? Hörst du mich? Ihr hört Stoff aus Luft.
Weavers.
Norwin Tarajel.
In der Fabrik gehen Hände langsam zunichte. Die Frühmorgendämmerung flimmert wie Blaulicht, du kennst die Tage. Montag bis Freitag, jeder Atemzug ein Versuch, Zeit einzufrieren, Zeit zu sparen. Zeit zurückzubekommen. Ich gebe mein Bestes, nie an dich zu denken. Wie hältst du mich so fest in deiner Faust? Ich erinnere an Zerfall am Wochenende, wenn du mich siehst. Einmal fragst du mich, warum ausgerechnet die Fabrik? Die Frühmorgendämmerung flimmert. Wie Blaulicht auf dem Vorplatz des Geländes wurde eine Flagge gehisst. Hier, in der Fabrik, gehen Hände zunichte. Paper Cuts, Paper Cuts, Papier, Schnitt, Wunde. Mechanische Bewegungen, bücken, falten, schneiden, stapeln. An guten Tagen mache ich eine Choreografie daraus, aus mir eine Tänzerin. Stehen, fallen, reißen, schützen. An schlechten Tagen vergesse ich meine Hände, sehe nur die Leichen. Andere Körper, eines anderen Körper. Ich kann nicht mehr unter elegante Leute, mir wird versichert, das sei eine Phase. 2 Jahrzehnte lang gelernt, mich zu benehmen, doch die Fabrik macht alles vergessen. Es trifft mich, es zuzugeben. Die Fabrik bricht mich, Vater. Aushalten, Vater. Ausharren, Vater. Ertragen. Gute Arbeit. Ehrliche Arbeit. Aufrichtige Arbeit. Arbeit. Ruhe. Ruhe. Meine Blase drückt. Mein Magen brennt. Ich habe Durchfall. Ich habe wohl einfach nicht genug geschlafen, um dich zu verstehen. Ich erinnere an Zerfall am Wochenende. Wie schön du bist, sagt jemand. Ich habe vergessen, wann man Danke sagt oder Bitte sagt oder schön dich zu sehen oder I love your hair, your makeup. Ich habe vergessen, was da stand im Artikel, den du geteilt hast mit mir. Ich erinnere mich nicht, ob ich ihn gelesen oder es mir bloß vorgenommen habe. Entschuldigende Gesten mit sterbenden Händen. Ich muss annehmen, dass ich endlich eingeholt wurde. Muss annehmen, dass ich den letzten Rest vergessen habe. Und jetzt? Who will teach me to resist being exceptional at everything? Stumpfe Klingen. Messer, die nur so tun, als ob. Papercut. Papercut. Papierschnittwunden. If it ain't about bread, I don't give a fuck. Ich schlafe während einer Rede im Stuhl ein, meine Hände leer, wund. Jemand sagt, vielleicht findest du Inspiration in deinen Träumen. Ich denke nie an dich. So wie du es dir gewünscht hast. Wie hältst du mich so fest in deiner Faust? Was wird mir abhanden kommen, wenn ich versuche, dich zu verstehen? Hast du schon mal eine ganze Nacht von Karton geträumt? Messer, die nur so tun, als ob stumpfe Klingen, sie öffnen kaum die Haut. Andere Körper, eines anderen Körper. In der Fabrik gehen Hände langsam zunichte. Die Frühmorgendämmerung flimmert wie Blaulicht. Und du kennst die Tage. Montag bis Freitag. Jeder Atemzug ein Versuch.
Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich hier meinen ersten Tag hatte. Bea hält immer den exakt gleichen Vortrag.
Also mir ist wichtig, dass wir hier miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Ja, wir sind hier
wie eine Familie. Oder Mädels?
Ja. Ja.
Sei immer misstrauisch, wenn du das Wort Familie aus dem Mund deines Bosses hörst. Übersetzt heißt das nämlich, ich erwarte deine bedingungslose Hingabe, ich strafe dich mit Enttäuschung, wenn du nicht tust, was ich will und ich nehme alles persönlich.
Du, ich sag dir, was ich da in anderen Läden erlebt habe früher. Boah, wirklich, echt so ein Zickenkrieg teilweise. Und die Frauen, die waren alle total gemacht. Arsch, Brüste, Haare, das war alles Plastik. Also sowas gibt's hier bei uns nicht, ja? Das ist mir wirklich total wichtig. Hier arbeiten selbstbestimmte, natürliche Mädchen, ja? Also ich glaube, hier fühlen sich wirklich alle wohl, ne? Oder, Mädels?
Stimmt, Bea.
Ja, super wohl.
Ja, Slut-Shaming gibt's auch unter SexarbeiterInnen. Wir sind zwar Huren, aber wir sind selbstbestimmt.
Ja, du hast in einem Vorgespräch, das wir geführt haben, was gesagt, was ich total interessant fand. Nämlich, dass so nach deiner Expertise in Sexarbeit total viele Konflikte und Ambivalenzen eigentlich kondensiert sind, die aber in ganz, ganz vielen anderen Jobs oder in anderen Lebensbereichen auch total wichtig sind und total stark vorkommen. Und ich dachte, vielleicht erzählst du ein bisschen mehr dazu, weil ich das eine total spannende Beobachtung fand.
Ja, dazu passt eigentlich der Ausschnitt, den ihr gewählt habt, total gut. Also das Thema Selbstbestimmung ist ja eigentlich bei jeder Lohnarbeit im Kapitalismus eine große Frage, wie weit sind wir alle selbstbestimmt in dem, was wir tun und wie frei sind wir. Und bei Sexarbeit ist aber der Anspruch oder die Frage, die eigentlich immer zuerst gestellt wird, bist du frei in dem, was du tust? Ist es dein freier Wille? Bist du selbstbestimmt? Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass das so ist. Weil natürlich im Kapitalismus sind wir alle nicht frei. Wir müssen alle überleben und wir wählen alle unterschiedliche Tätigkeiten. Und manche Menschen haben mehr Freiheit und manche haben weniger. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr spannend finde. Aber auch darüber hinaus, also Sexarbeit findet statt im Kapitalismus, im Patriarchat. Und es ist ein Job, wo extrem viele Machtverhältnisse zusammenfließen und sich sozusagen kondensieren. Und deshalb haben Sexarbeiter dann auch so viel Wissen zu Machtverhältnissen, zu Ungleichheit. Und das war mir auch so wichtig, dass das in der Serie deutlich wird. Also dass die Protagonisten dann selbst über die Verhältnisse, in denen sie arbeiten, sprechen und nicht, wie es ganz häufig ist, dass eben über sie gesprochen wird, als ob SexarbeiterInnen das nicht wüssten, als ob sie verblendet werden. Dabei ist meiner Erfahrung nach, wissen SexarbeiterInnen sehr genau, was sie tun und warum sie das tun.
Nee, ganz ruhig, wenn du magst.
Ich habe auch, es gab so mehrere Momente auch beim Hören, ich dachte, das ist irgendwie, kenne ich das auch aus einer anderen Ecke. Und ich finde, das wird im Hörspiel auch zum Beispiel auch ganz klar als irgendwie ein Fürsorgeberuf, ein Buch, damit das zu tun hat, sich um Leute zu kümmern, ihre Bedürfnisse zu erspüren. Und irgendwie, ich finde, das wird zum Beispiel auch klar, dass das ja ganz klassisch eine Arbeit ist, die gleichzeitig sehr notwendig ist und irgendwie von allen so tief gebraucht wird und wenig Anerkennung erfährt und wenig gesehen wird, auch außerhalb von Sexarbeit und auch sowohl in der Familie als auch irgendwie auf dem Arbeitsmarkt.
Ja, häufig gibt es auch so Statements, dass Sexarbeit eine Tätigkeit sei, die ja jeder könnte. Und das glaube ich zum Beispiel überhaupt gar nicht, weil Sexarbeit extrem viele spezifische Fähigkeiten erfordert. Man muss sehr, sehr gut Menschen lesen können. Man muss sehr, sehr gut seine Grenzen kennen und seine Grenzen setzen können. Man muss extrem gut in Kommunikation sein. Man muss in der Lage sein, mit unterschiedlichen Körpern zurechtzukommen. Es geht um Gefühle von Ekel auch, um Gefühle von Nähe und Distanz. Und das sind so viele Fähigkeiten, die ja auch in Pflegeberufen alle eine Rolle spielen.
Voll. Ich fand diesen Gedanken von Fürsorge auch, ich habe jetzt in Vorbereitung nochmal die ganze Serie nochmal gehört und es gibt immer zu Beginn der Folge gibt es immer diese Einführung von der Stimme, um die es gerade geht. Also es ist gerade Sam, es ist gerade Lilly und die macht so einen Hinweis auf, hey, worum wird's jetzt hier gleich gehen? Passt auf euch auf und in den Shownotes findet ihr die und die und die Orte, Ansprechpersonen, Nummern, irgendwie, die ihr anrufen könnt, wenn ihr sicherlich vielleicht für Menschen, die ohnehin Sexarbeit machen oder die irgendwie, keine Ahnung, Gewalterfahrungen machen, über die ja auch in der Serie gesprochen wird. Und ich dachte so, das ist die Serie selbst fungiert auch wie so eine, also bildet ja so eine ganze Infrastruktur eigentlich, so von queerer Sexarbeit. Also so nicht nur über wie du es künstlerisch umsetzt, dass es da Begegnungen gibt, sondern es ist einfach, also ich habe irgendwie das Gefühl, es erfüllt so eine, so vielleicht erfüllt es auch so eine Leerstelle irgendwie. Also ich weiß gar nicht, ob das da diese Form von Austausch irgendwie vielleicht auch gibt oder je gegeben hat auf diese Weise. Irgendwie ist mir das so aufgefallen und ich dachte so, bist du dir dessen bewusst oder hast du das irgendwie, war das so ein Gedanke auch irgendwie, dass es, dass man so ein Netzwerk ja auch schafft, also in den Referenzen, die man ja auch setzt durch in jeder Folge.
Also ich finde es total schön, dass du das so empfindest. Ich hatte diesen Gedanken so bewusst, glaube ich, nicht. Ich glaube generell in meiner künstlerischen Arbeit ist mir immer total wichtig, auf meine Referenzen zu verweisen und Netzwerke zu bilden und mich auszutauschen und mit anderen zusammenzuarbeiten und auch immer darauf hinzuweisen, dass was ich tue, auf einer riesigen Geschichte von Menschen wächst und vor allem von SexarbeiterInnen wächst, die Kunst machen, die Texte schreiben, die einfach so viel Wissen generiert haben über Jahrhunderte hinweg und dass diese Hörspielserie natürlich in keinem leeren Raum stattfindet. Also es gibt ja auch eine Stelle, wo ich eine Referenz mache auf ein Bordell in Lyon 1942 ungefähr, das im US-Spionagenetzwerk mit vernetzt war und Nazis von SexarbeiterInnen unterwandert wurden. Und das war was, worauf ich gestoßen wurde und nie vorher davon gehört hatte. Und das wollte ich dann zum Beispiel auch mit in die Serie reinnehmen. Aber ich finde es total schön, wie du das auch gerade nochmal so als Fürsorge formulierst. Und ich glaube, das ist definitiv auch was, was ich in der Community von SexarbeiterInnen immer wieder erlebe, dass es da auch eine krasse Fürsorge füreinander gibt. Einfach auch, weil man weiß, man muss auch füreinander sorgen, weil die Gesellschaft tut es nicht.
Es gibt auch im Hörspiel eine Stelle, wo eine der Figuren sagt, irgendwie alle wollen immer wissen, was in den Zimmern passiert, aber das Interessanteste ist eigentlich quasi der Pausen- oder der Aufenthaltsraum, wo die ganzen Leute, die arbeiten, quasi zwischen in den Pausen zusammensitzen. Und das fand ich irgendwie auch sehr spannend, also dass das Verhältnis der SexarbeiterInnen, die Vorkommen der Figuren untereinander so total super, also finde ich fast das zentrale Thema ist.
Ja, also das war mir auch total wichtig und ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe mit der Stärke der Community, dachte ich gerade, das ist, glaube ich, generell was, was viele marginalisierte Menschen kennen, dass marginalisierte Communities einfach einen starken Zusammenhalt haben, weil sie wissen, wir müssen uns füreinander sorgen. Und bei Sexarbeit finde ich es nochmal besonders spannend, weil also alle Geschlechter, es gibt in der Sexarbeit alle Geschlechter, trotzdem ist ein Großteil der SexarbeiterInnen sind Cis-Frauen und Cis-Frauen wird ja häufig auch nachgesagt, dass es irgendwie Konkurrenz unter Frauen gibt oder ja, es ist ja auch so ein Vorurteil gegenüber Frauen und das ist auch was, was ich eben komplett anders erlebt habe. Also dass es so eine Unterstützung gibt und dass man eher versucht, Kunden zu teilen oder sich einfach gegenseitig mehr Arbeit zu verschaffen, füreinander da zu sein und eben auch in schwierigen Situationen füreinander da zu sein. Also es wird ja auch das Thema Gewalt angesprochen, die ja auch stattfindet in der Sexarbeit, weil Sexarbeit natürlich genauso wie unser ganzes Leben im Patriarchat ja, durchzogen ist auch von sexuellen Missbrauchssituationen und darüber ist es auch extrem schwer zu sprechen. Und da gibt es aber viele Strukturen, auch eben von SexarbeiterInnen, Gruppen, wo es eben möglich ist, darüber zu sprechen oder eben auch sich zu verteidigen.
Das habe ich mich auch noch gefragt im Hörspiel. Du erzählst ja auch die Gefahr, die natürlich super groß ist in dem Beruf und Gewalt auch mit durchaus. Es ist nicht überhaupt nicht ausbeuterisch, finde ich, wie du es, aber du erzählst es mit. Und worauf hast du geachtet dabei, bei deinen Überlegungen, wie du das vorkommen lässt, was du vorkommen lässt?
Also das hat mich mit am meisten beschäftigt beim Schreiben, weil meine Meinung schon ist, dass aktuell, wenn man sich anschaut, wie wird Sexarbeit in Deutschland medial dargestellt, der Fokus mehr auf Gewalt liegt. Also alleine wenn man an Tatort zum Beispiel denkt, wie häufig dort SexarbeiterInnen ermordet werden, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, ich möchte dazu auf jeden Fall einen Gegenpol schaffen. Aber ich will das Thema auch nicht aussparen. Und gleichzeitig hatte ich natürlich auch die WDR-Redaktion, mit der ich alles abstimmen musste. Und neben der Gewalt gegenüber SexarbeiterInnen war es mir auch wichtig, andere Formen der Gewalt zu zeigen, zum Beispiel in der Beziehung oder für queere Menschen einfach auf der Straße. Es ist nicht immer so, dass unbedingt im Bordell der gefährlichste Ort ist. Viele sagen, es ist für mich weitaus gefährlicher, abends mit der U-Bahn nach Hause zu fahren, als meine Arbeit an sich.
Mhm. Ja. Ich hatte auch noch den Gedanken, also es gibt ja historisch so eine Ausgrenzung marginalisierter Körper irgendwie aus der Öffentlichkeit und auch so die Möglichkeiten der Arbeiten, die es irgendwie auch gibt. Und vielleicht kannst du so ein bisschen so erzählen, was vielleicht auch so die Besonderheit irgendwie oder die spezifische queere Sexarbeitsgeschichte vielleicht auch ist, weil da gibt es schon auch so eine Spezifizität daran, oder?
Also ja, auf jeden Fall. Also historisch war es ja so, dass für queere Menschen es extrem schwer war, Arbeit zu finden, vor allem als auch Homosexualität zum Beispiel noch nicht legal war und gerade auch für queere Menschen, die eben auch als queer gesehen werden, gelesen werden, war es eben sehr schwer und deswegen haben historisch schon immer queere Menschen, war Sexarbeit eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und SexarbeiterInnen waren auch extrem relevant, zum Beispiel in den Kämpfen rund um queere Befreiung bei Stonewall. Mhm. Da gab es immer eine große Schnittmenge sozusagen. Und gleichzeitig haben mir auch viele GesprächspartnerInnen eben erzählt, dass sie zum Beispiel als heterosexuelle Frauen in den Beruf gestartet sind und dann durch den Beruf aber auch gemerkt haben, dass sie queer sind, weil was schon viele SexarbeiterInnen auch eint, ist eine große Offenheit, was Sexualität angeht, eine Neugierde. Und es gibt eben auch viel, es gibt auch Bookings, wo SexarbeiterInnen gemeinsam gebucht werden. Und viele haben dann dabei auch zum Beispiel erst realisiert, dass sie queer sind, dass sie bisexuell sind oder lesbisch. Und ja, es gibt auf jeden Fall, es gibt sehr viele queere Menschen in der Sexarbeit. Und es ist häufig so, dass Menschen dann überrascht reagieren, zum Beispiel bei einer lesbischen Frau, die als Sexarbeiterin arbeitet. Wie kannst du diesen Beruf machen, wenn du eigentlich lesbisch bist? Was witzig ist, weil das ja voraussetzen würde, dass jede heterosexuelle Sexarbeiterin ihre Kunden begehren muss. Und das ist ja einfach eine Dienstleistung. Das hat nichts mit dem privaten Begehren zu tun erstmal.
Mira Mann.
Ausatmen.
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 Ausatmen. Ausatmen. Ausatmen. Ausatmen. Okay. Haut an Haut. Mein Körper, dein Körper, Haut an Haut. Du streichst über meine weichen Stellen, Spucke, Zähne, Sonne. Der Sommer an der Küste mit der Luft und dem Wind und den leichten Tagen. Kleine Wasserkörner liegen in der Luft. Kühl. Sie sind kühl. Wir sitzen rum und warten 20 Minuten. Der leichte Muskelkater am Nacken. Ich leg den Kopf schief. Ich dehne. Ausatmen. 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 Spucke. Zähne. Sonne. Sanfte, frische Sonne. Mein Körper. Dein Körper. Warten, dass alles stillsteht. Komm einfach. Okay? Keine Grenze. Keine Gefahr. Okay?
Hört Stoff aus Luft.
Hey, ich habe gedacht, im letzten Blog kommen wir auch ein bisschen so zum Festivalthema, Nenn mich Hexe, das ich auch deshalb so toll finde, weil es ja so eine Aufforderung ist und irgendwie so machtvoll und gleichzeitig eine Aufforderung, ja auch einen Namen zu benutzen, der Gewalt bedeutet und Ausgrenzung bedeutet und so. Und ich finde es toll und ich finde, das passt irgendwie auch sehr, sehr gut zu der Arbeit. Es gibt im Hörspiel, sagt die Figur Sam auch an einer Stelle, dass sie manchmal das Gefühl hat, ihr Job und irgendwie während sie mit einem Kunden ist, das sind die einzigen Momente, wo sie wirklich das Gefühl hat, Macht über Männer zu haben und das von Männern begehrt zu werden, ihr irgendwie auch so ein High gibt, weil sie das Gefühl hat, ich werde jetzt begehrt von denen, die Macht haben. Und ich dachte, vielleicht kannst du ein bisschen reden über diese Macht, die ja eine total ambivalente ist. So.
Ja, absolut. Ja, ich finde das Thema Ermächtigung, Empowerment bei Sexarbeit immer sehr, ja, wirklich extrem ambivalent. Und habe jetzt auch nochmal einen Text gelesen, bevor ich hierher gefahren bin, wo auch nochmal aufgezeigt wurde, woher eigentlich dieser Diskurs rund um Empowerment kommt. Und zwar gab es so in den 70er, 80ern die sogenannten Sex Wars in der feministischen Bewegung. Und die radikal-feministische Bewegung damals hat eben oder auch immer noch den Standpunkt, dass Sexarbeit, habe ich glaube ich vorher auch schon gesagt, bezahlte Vergewaltigung ist und zwar per se immer. Und als Reaktion auf diese Bewegung hat sich dann sozusagen der sexpositive Feminismus gegründet, die sehr einladend waren gegenüber SexarbeiterInnen, auch SexarbeiterInnen mit in die Bewegung geholt haben, zum ersten Mal auch SexarbeiterInnen in feministischen Kontexten auch sprechen konnten. Und dort wiederum war der Fokus dann aber extrem auf Sexualität und auf Ermächtigung, also dass Sexarbeit eben auch eine Möglichkeit für Frauen sein kann, sich zu befreien. Und daran wiederum gibt es auch sehr, sehr viel Kritik von vor allem SexarbeiterInnen aus der ArbeiterInnenklasse, migrantischen SexarbeiterInnen, SexarbeiterInnen of Color, die eben sagen, diese Ermächtigung ist nur für sehr, sehr wenige Frauen möglich. Und es ist auch schwierig oder es ist problematisch, diesen Empowerment-Gedanken überhaupt zu erwarten. Also warum ist es wichtig, dass sich jemand durch die Lohnarbeit empowered fühlt? Und ist es überhaupt möglich, im Kapitalismus sich empowered zu fühlen durch die Lohnarbeit? Und trotzdem ist es für manche eben auch individuell so, dass es eine Befreiung bedeutet aus ökonomischen Zwängen, dass es eine bestimmte Form von finanzieller Sicherheit bedeutet oder dass es eben auch bedeutet, zum ersten Mal erlebe ich, dass ich Grenzen setzen kann, dass ich für etwas bezahlt werde, was ich sonst kostenlos geben muss. Und gerade für Menschen, die weiblich sozialisiert sind und die von klein auf damit aufwachsen, sexualisiert zu werden, überall, auf der Straße, in der Schule, im Alltag, in der Familie, dafür auch Geld verlangen zu können. Und das kann sich auch empowernd anfühlen, obwohl der Kontext gewaltvoll ist.
Ja, und ich erinnere mich auch an ein Gespräch, das wir geführt haben über so Performance und aber auch sich einen Namen geben. Also diese Form von so Ermächtigung, diese Form von so Kontrolle, die man ja auch wieder so zurückerlangt, indem man sich den Namen gibt. Vielleicht als Sexarbeiterin, aber auch so in so einem queeren Kontext ist das ja auch immer Thema, dieses so naming yourself. So was, ja, kannst du da vielleicht ein bisschen was sagen?
Ja, es ist schon... Es kann auch eine Form der Performance eben sein und dazu gehört eben zum Beispiel, sich einen KünstlerInnen-Namen zu geben und auch in eine bestimmte Rolle zu schlüpfen. Das kann ja auch helfen, eine bestimmte Tätigkeit auszuführen und gerade viele KünstlerInnen sind hier, kennen das ja auch, wie gut es tun kann und das befreiend sein kann. Und auch für queere Menschen, viele queere Menschen geben sich als Erwachsene auch einen neuen Namen. Genau, und das ja, das ist auf jeden Fall so und trotzdem ist ja der Kontext, in dem es stattfindet, eigentlich trotzdem ein gewaltvoller, weil wir gezwungen werden, eben zu performen oder weil SexarbeiterInnen gezwungen werden, anonym zu bleiben und sich deswegen einen anderen Namen zu geben.
Ja, ist krass, wie diese Ambivalenz, finde ich, auch so in der Serie wirklich so spürbar ist und irgendwie immer präsent ist. Also es ist nicht so kippt irgendwie in die eine oder andere Richtung, das finde ich schon auch. Ziemlich eine große Stärke.
Danke.
Kleine Werbesituation hier.
Ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt ein Risiko. Ich merke schon, dass ich noch nicht ganz weiß, wo die Frage endet, weil ich den Gedanken schon die ganze Zeit habe und ich versuche, ihn so zu greifen zu kriegen. Aber mal gucken. Wir sind jetzt alle zusammen auf der Reise. Du hast das vorhin schon erzählt mit dieser auch Geschichte von queerer Sexarbeit, die sehr lang ist. Und ich habe auch daran gedacht, ich weiß nicht, wie viele das wissen, dass auch so zu der Zeit, wo so diese Trennung der häuslichen und der öffentlichen Sphäre, und die häusliche Sphäre ist, wo die Frau ist und irgendwie das heimbereitet, und die öffentliche Sphäre ist die der Politik und der Männer. Zu dieser Zeit zum Beispiel der Beruf der Schauspielerin auch eigentlich so gleichbedeutend war mit Sexarbeiterin, und das auch schon, also nicht, das war auch oft so, aber auch schon so war, dass allein quasi als Frau seinen Körper in die öffentliche Sphäre zu stellen und angucken zu lassen, das war quasi schon eine Transgression und irgendwie schon ein Akt des sich Anbietens und Verkaufens. So. Und irgendwas daran scheint total gefährlich und gefährdend zu sein und gleichzeitig total auch verführerisch, auch quasi für das System, das es hintergeht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, auch wiederum mit dem Thema, auch Hexen sind ja total sexuell aufgeladen. Das war ja immer, die tanzen nackt auf dem Blocksberg und die haben Sex mit dem Teufel und so super, super sexualisiert und skandalisiert. Und eigentlich auch immer räumlich irgendwie, da ist irgendwie was in der Öffentlichkeit, das gehört eigentlich versteckt, das gehört in den Wald, das gehört in die Küche. Jetzt merke ich, wie so die Frage einfach so aufgeht, ist damit?
Aber ich finde es super spannend, weil ich habe, bevor ich hergekommen bin, auch nochmal Caliban und die Hexe gelesen von Silvia Federici. Und sie schreibt auch an einer Stelle am Ende über die Beziehung, über das Verhältnis oder die Beziehung von Hexe zu SexarbeiterInnen. Und wir können da eben in der Geschichte viel, viel weiter zurückgehen. Also schon eben zur Zeit der Hexenverfolgung, 16. 17. Jahrhundert, dass eben da schon die Überzeugung war, die Hexe geht einen Pakt ein mit dem Teufel und verkauft die Seele an den Teufel. Die Sexarbeiterin verkauft ihren Körper an den Mann. Und beide tun das, um an Macht und Geld zu gelangen, das ihnen eigentlich nicht zusteht. Und es wurden ja auch in der Hexenverfolgung vor allem Frauen verfolgt, die arm waren, die alt waren, die kinderlos waren, die sich den sexuellen Normen nicht unterordnen wollten. Und da sehe ich eine totale Parallele auch zu SexarbeiterInnen heute, weil viele SexarbeiterInnen sind Menschen, die marginalisiert sind, die arm sind, die ausgeschlossen sind von einem bestimmten gesellschaftlichen Wohlstand. Und Sexarbeit ist eine Möglichkeit, auch teilweise Klassengrenzen zu überschreiten oder zu überleben. Und deswegen finde ich es auch so schwierig, wenn dann gerade so ein weißer, wohlhabender Feminismus Sexarbeit kritisiert und auch mit dazu führt, dass in unserer Politik jetzt wieder auch der Verbot von Sexarbeit diskutiert wird, weil es eine Möglichkeit darstellt für Menschen, die keinen Zugang zu Wohlstand haben, zu überleben.
Ja, und ich meine, der Verbot führt ja immer nur dazu, dass die Infrastruktur wegfällt, die einen Schutz bietet.
Also, ja, es führt zu mehr Gewalt.
Und der Kampf ist ja auch schon so alt, ne? Also auch schon die Suffragetten hatten ihre große Fraktion, die so Sexarbeiterinnen eigentlich bekämpft hat und eben auch bekämpft hat und eben immer auch mit so einer Konnotation von, das beschmutzt quasi unsere befreite, auch irgendwie dem bürgerlichen und dem staatsbürgerlichen zustrebende Weiblichkeit, also so ein Abgrenzungskampf.
Ja, auch diese Spaltung von Frauen, auch darüber schreibt Silvia Federici total viel, dass eben zur Zeit der Hexenverfolgung für Frauen es auch eine Möglichkeit war, sich selbst zu schützen, also dass sie selbst nicht verfolgt werden, KomplizInnen zu werden von eben den Verfolgern. Und ich glaube, das zählt eben bis heute.
Und ich glaube, das finde ich auch so wirklich so super toll an dem Hörspiel und so spannend. Ich habe das Gefühl, es gibt in der Diskussion, die du schon erwähnt hast, und auch in diesen Kämpfen immer auf mindestens einer Seite so einen großen Wunsch nach moralischer Reinheit und nach einer moralischen Klarheit. Und ich habe sehr das Gefühl, auch wie du sprichst und auch das deine Arbeit lässt mich mit so einem ganz klaren Gefühl zurück davon, dass es die in dieser Welt nicht geben wird. Auch weil, und dass es eher schädlich ist, sich die, also wirklich als eine Reinheit zu wünschen.
Ja, also es geht mir auch in meiner Arbeit nicht darum oder bei dem Hörspiel nicht darum zu sagen, Sexarbeit ist per se gut oder Sexarbeit ist per se schlecht oder Sexualität ist per se gut oder schlecht. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum zu sagen, SexarbeiterInnen sind Menschen und Menschen haben Rechte und Menschen, wir sollten uns gegenseitig zuhören.
Ja, also die Frage ist immer falsch gestellt.
Ja.
Simone Goldschmidt-Lechner.
der Gesang. Welche Lieder hast du in deinem Köpfchen? Aschen, Aschen, Aschen. Die guten Ins, die schlechten Ins. Wenn ich den Namen dreimal singe, sag, löst sich dann endlich böser Wille, böser Geist. Ruf Jumbo. She is singing again, lonesome, silver-haired. She is singing again, dark-skinned, white-eyed. Er stürmt in unserer Brust dort, wo er uns den Atem raubt. Giggling, she approaches, seeps into your crevices and cracks and enters. Wo sie dein Blut aussaugt, leer bleibt dein Körper ausgedörrt. Doch kein Mitleid mit dir und promising young men. Ruf Jumbo, lass sie irrleiten und dann entkräftet fallen lassen diese Gliedmaßen, an denen Unrecht klebt wie Honig. Der Morgen macht Gold, die weiten Halden, die dunklen Gedanken darauf, spielend. Lass aus die Ringe, die musischen. She too is at war. She tears apart, glistening between storms. Die neunfache Mutter stürmt auf die Palisade deiner Mauer. In dir zerrüttet deine in der Suppe weich kochende Seele. Peitscht durch diesen Sturm zwei Kammern lang. Das Herz eines Blauwals lässt sich 2 Meilen entfernt noch vernehmen, erzählten sie mir. Ich habe Saturn ausgelöscht, seine Ringe an mich gerissen und mit ihnen einzeln deine Finger durchtrennt, bis mir wieder wohl war. Und du tief im Ozean versunken, versinkend noch in der Kälte oder dem Rauschen, von wo aus du ihren Zorn vernahmst, über dir wütend die Wirbelstürme, die sie mit sich führt, schon immer führte. Untethered and distorted, you sway a sound at the bottom of this sea, overshadowed by the beating of a blue whale's heart, which can be heard 2 miles away. Die Reue. Über alle Monde im Umlauf zeichnen sie so leichthändig missverständliche Bilder, als seien alle abhängig von dieser oder jener Anziehungskraft, bound to this planet or another. So Abendwarten in denen doch Ebben entstandenen Gebieten. I have lost my nerve. Zwischen Kratern wandern auf diesen Gebieten, zwischen den glitzernden Flossen der Meerjungfrauen gestrandet, solange der Mond sie verlässt oder die Monde. Dazwischen liegt er und ringt mit dem Atem, dem Ewigen, kein Punkt der Übereinkunft jetzt. Am Ende der Tafel mit der Wasserschlange. Wrapped around her tightly, she calls upon her spirit men. They descend on him, tear apart the intruder under mermaid's watchful eyes. The color. Einen Himmel, sowie Sonne. Wieso benennen wir uns auf der Ewigkeit, meine Liebe? Farbgleich in unseren Haaren und Augen, Äpfel derselben Sünde. We claim to recognize heads, visible and invisible, Ori and Orinu, one the representation of the other and their house. So wie Sonne. Wieso benennen, wenn ein Wort, vermeintlich Farbe bekennend, die Suchenden in unseren Augen abkommend, wenn dies so die Geister in Köpfen festsetzen lässt. Benennen wir uns auf der Ewigkeit, singen dieselben Sprachen, alle Richtenden entlang. You choke on the pieces stuck, Ori-Inu. That which cannot be seen perishes first, fades until colorless, it glides into ocean. The ease. Out of the viper heads, I pick the third. Name it lover. Ignore the piercing venomous fangs. Misspell venomous. One too many E's, minor. Separate my inability to move from those who have rendered me immobile. Book of small elements, I read and feed this coronary guilt into equally small mouths. I see a shadow luminous, misspelled this to unraveling the magic words needed to stop the poison spreading. Do you know, love, that your name comes from giving life, and yet you have chosen destruction?
An welchen Projekten arbeitest du denn gerade? Also folgt dir dieses Thema eigentlich weiterhin?
Ja, das Thema folgt mir bei meinem Debütromanprojekt und einer Serie, die ich entwickle, gemeinsam mit Sora Sandier, einer befreundeten Regisseurin und Autorin von mir. Genau. Also ich bin auf jeden Fall weiter an dem Thema dran.
Und ja, wie ist es für dich eigentlich, ich weiß nämlich tatsächlich, dass du an deinem Debüt schreibst, aber ich habe mich so gefragt, auch so hinsichtlich dessen, dass also die Freiheit, die du ja im Audio Audioformat hast und auch diese Gleichzeitigkeit von die Szene passiert und wir sind in den Gedanken irgendwie der Protagonistin und also so, wie empfindest du das, diesen Medienwechsel eigentlich, Mediumswechsel?
Also ich glaube, dadurch, dass die Produktion von Desire einfach auch sehr intensiv war und eben ein riesiges Team, und wir waren 2 Wochen im Studio, wir waren fast 2 Monate in Postproduktion und ich war Produzentin, das heißt, es kamen auch noch unglaublich viele Tätigkeiten dazu, die jetzt nicht unbedingt künstlerisch waren, genieße ich es auch gerade, dass ich so einfach an diesem Text erstmal schreiben kann und empfinde gerade auch fast eine größere Freiheit, nochmal radikaler meine Gedanken zu formulieren. Auch wenn später natürlich Verlage dazukommen und so, dann ist die Frage, wie frei ich dann bleiben kann. Aber jetzt gerade empfinde ich es als Freiheit. Und gleichzeitig habe ich schon noch gemerkt, Schreiben, also ein Romanprojekt schreiben, ist auch eben sehr einsam. Und ich genieße es jetzt sehr, immer mehr auch in Kontexte zu kommen, wo man eben gemeinsam schreibt, gemeinsam an Texten arbeitet und diese Einsamkeit auch durchbricht und auch die Scham überwindet, rohe Texte zu teilen, die noch nicht fertig sind.
Voll. Ich finde auch, also ich weiß voll, wo du, also weil ich liebe kollektives Arbeiten irgendwie und ich meine, ich stelle mir das mega, also mit so einem riesigen Team irgendwie, ich meine, wir arbeiten immer zusammen, Josie und ich, aber also ich bin auch in meinem Kollektiv immer so strukturiert, dass ich immer irgendwem zuarbeite oder irgendwie mit jemandem im Austausch bin und irgendwie das ist, ich habe schon auch Angst vor dieser Einsamkeit irgendwie, die so ein längerer Text so mit sich bringt, dieses so, okay, ich habe die volle Verantwortung. Ja. Also, ne, ich mag es lieber, Verantwortung für andere Leute zu tragen als nur.
Ja, ja.
Aber,
ja. Aber ich glaube, man kann, oder ich wünsche mir das trotzdem auch zu schaffen, eben auch bei so einem längeren Projekt, sich Menschen zu suchen, wo man spürt, da ist eine auch eine ähnliche Arbeitsweise oder eine ähnliche künstlerische Vision. Und ja, gleichzeitig natürlich, also das Hörspiel lebt ja auch davon, dass natürlich habe ich das alles geskriptet, aber im Studio selber haben wir auch nochmal viel improvisiert. Und das heißt, ganz, ganz viel von den Menschen, von den SchauspielerInnen kam auch nochmal mit rein. Und gerade diejenigen, die eben selbst auch Erfahrungen mitbringen, das hat es alles einfach nochmal so viel lebendiger gemacht. Und das ist, ja, es ist einfach ein anderes Medium. Ja.
Hey, aber dann bin ich sehr gespannt und ich wünsche dir auch und uns allen, dass es vielleicht trotzdem Wege gibt, auch die totale Einsamkeit und das Romanschreibens aufzubrechen und in Gespräch zu sein und zu bleiben mit Lesenden, mit KollegInnen, auch mit den Texten, auf die man sich bezieht. Und also ich könnte ewig weitersprechen, aber irgendwann werden wir, glaube ich, hier rausgeschmissen.
Und wir haben auch noch einen Text.
Genau. Erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch und für dein Hiersein. Ihr könnt beim Deutschen Podcastpreis für Desire abstimmen.
Tu das jetzt.
Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank.
Und wir hören noch.
Mm-hmm. I drink my coffee in the morning. All the mirrors are still yawning. Get up and take your time. But today isn't mine. No time to shine. Questions that I ask myself. How could somebody else understand what I think without them listening? Believe me when I say it comes and goes. Sadness and the thoughts, they seem to close. Believe me when I say I feel the pain. Believe me when I say I'm fine, 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 fine. I'm good, I'm good, I'm good today. I was just stressed, wasn't dying, weight on my chest. Felt like crying, yes, I'm a mess. But I swear I do my best. Took a deep breath, yes, still stressed. Check again, 10-minute rest. I'm not crying, weight on my chest. Felt like crying, tell them I'm a mess. But they won't understand. I can't tell you less than how I feel again. Believe me when I say it comes and goes. The sadness and the thoughts, they seem to close. Believe me when I say I feel the pain. Believe me when I say I'm fine, 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 fine. I'm good, I'm good, I'm good today.
Stoff aus Luft. Das war Staffel 2, Folge 1. I put a spell on you. Mit Sumune Goldschmidt-Lechner, Tia Morgan, Logan February, Norvin Tarayin, Mira Mann und Eileen Schädig.
Sound und Komposition Fabian Saal. Mit einem riesigen Dank an Jenny Bohn, die Technik und das ganze Team von Center for Literature.
Stoff aus Luft wird vom Deutschen Literaturfonds gefördert.
Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart und so ein tolles Publikum wart. Mein Name ist Tamas Kosapok.
Und ich bin Josephine Bergholz. Dankeschön. Applaus